Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
Maschinen können ja durchaus akzeptable Gesprächspartner sein, redet man eben mal mit Siri oder einem Avatar, wenn einem danach ist. Was aber, wenn wir mit einem Computerprogramm sprechen, ohne dass wir es merken und vor allem ohne dass wir es wollen?
Computational Propaganda steht für dieses Phänomen. Die wird nämlich eingesetzt, wenn in politischen Debatten im Netz Meinungen heimlich beeinflusst werden sollen. Aber wie erkennt man, dass man Opfer so einer Manipulation geworden ist? Das klären wir in dieser Breitbandausgabe. Herzlich willkommen, sagen Martin Böttcher
und Vera Linz. Neben Manipulation geht es im Internet immer wieder auch um Kontrolle. Kein Staat kann seine Bürger leichter überwachen als heute in der digitalen Welt. Jüngstes Beispiel: der Beschluss der Bundesregierung, Staatstrojaner auf unsere Handys loszulassen. Klingt ja ganz possierlich, ist aber eine sehr ernste Angelegenheit, wie wir sehen werden.
Die staatliche Kontrollwut, die fordert auch die Kreativen heraus. Ein Künstler hat gezeigt, wie er statt eines echten Fotos eine Computergrafik auf seinen Personalausweis platziert hat. Klingt spooky, darum jetzt erstmal was ganz Reales, nämlich Musik. Die gibt es wie immer aus dem Netz, die kann dort kostenfrei heruntergeladen werden.
Genau, und wir starten mit einer Reise nach Brasilien. Von dort stammt die Band Safari de Saturno. Auf ihrem gleichnamigen Debütalbum gibt es 11 gefühlvolle und melodische Meisterwerke aus dem Genre Alternative Rock, zum Beispiel dieses hier, 2:57 a.m.
Eu gosto de você assim, sem batom, sem maquiagem, mostrando sua tatuagem, com os cabelos soltos.
Topic.
Wer entscheidet eigentlich darüber, was wir in sozialen Medien oder Suchmaschinen sehen? Und mit wem reden wir in sozialen Medien eigentlich darüber, was uns bewegt? Mit einem menschlichen Gegenüber oder mit der Maschine? Klar ist, die Technik wirkt sich in jedem Fall aus auf unser Miteinander. Denn wie wir wissen, nehmen sogenannte Intermediäre, die als Mittler zwischen Publikum und Nachrichten dienen, mit ihren Algorithmen mindestens indirekt Einfluss auf den Diskurs.
Ja, und hier fehlt es auf jeden Fall an Transparenz. Nun kommt aber noch etwas hinzu, denn politisch motivierte Akteure wissen, wie sie sich die Mechanismen von Facebook und Co. zunutze machen können und nutzen sie gezielt aus, um Desinformation und Propaganda zu streuen. 2 aktuelle Studien haben dieses Phänomen in den Blick genommen und Theresa Sickert berichtet uns davon.
Christian Stöcker beschreibt in einem aktuellen Paper zu digitaler Öffentlichkeit, wie soziale Netzwerke wie Facebook oder Suchmaschinen wie Google ihre Inhalte für Nutzerinnen und Nutzer aufbereiten und so dazu beitragen, die Gesellschaft umzugestalten.
Eine algorithmusstrukturierte Öffentlichkeit findet man auf Plattformen, auf denen es ganz viele verschiedene mediale Inhalte gibt, von Privatleuten oder von Medienorganisationen. Viel zu viele, als dass die ein Mensch alle wahrnehmen könnte. Und dann entscheidet ein Algorithmus darüber, was welchem Menschen gezeigt wird. Und das in der Regel eben personalisiert. Also nicht jeder Mensch sieht das Gleiche.
Der Hamburger Professor für digitale Kommunikation zeigt auf, wie sich die Kriterien, nach denen Algorithmen Relevanz bemessen, von jenen der klassischen Gatekeeper wie Journalisten oder Wissenschaftlern unterscheiden. Facebook und Co. zeigen vor allem Inhalte, von denen der Algorithmus glaubt, dass die Nutzer sie besonders mögen werden, auf Basis von vorangegangenen Likes oder Suchanfragen. Diese Auswahl bestimmt, mit welchen Aspekten der Öffentlichkeit ein Mensch beispielsweise bei seiner Google-Suche konfrontiert wird. Es geht also nicht darum, Nutzerinnen und Nutzern Informationen an die Hand zu geben, die gesellschaftlich relevant sind, sondern nur für sie ganz persönlich.
Eine Konsequenz ist, dass die Wahrnehmung von Medieninhalten von Person zu Person wahnsinnig stark variieren kann. Also in einer Zeit, in der man 3 Fernsehprogramme hatte und jeder eine Tageszeitung, da haben sehr viele Leute ungefähr die gleichen Inhalte zu sehen bekommen medial. Jetzt kann es sein, dass 2 Leute vollständig unterschiedliche oder sogar absolut konträre Bilder von der Welt bekommen, wenn der Algorithmus ihnen die entsprechenden Dinge zusortiert und sie sich selbst die entsprechenden Quellen ausgesucht haben.
Die Folgen sind gravierend. Für die Nutzerinnen und Nutzer erscheint nur noch das personalisierte Informationsbouquet des Algorithmus wichtig, also die Nachrichten, die sie zu sehen bekommen. Ihre Wissenslücken füllen sie zusätzlich bevorzugt mit dem, was sie ohnehin schon glauben. Und so verstärken sich die Echokammern im Netz und die Polarisierung wächst.
Für Leute, die sich nur über soziale Medien informieren, da besteht natürlich schon die Gefahr, dass die irgendwann in ihrem ganz kleinen privaten Informationsuniversum leben, das möglicherweise von dem Informationsuniversum von jemandem, der auf der anderen Straßenseite lebt, total unterschieden ist und deswegen auch völlig unterschiedliche Vorstellungen und Bilder von der Welt entstehen. Und das wiederum ist natürlich für einen gesellschaftlichen Diskurs über, wo wollen wir eigentlich hin, nicht unbedingt förderlich.
So Stöcker, dass die Informationsverteilung durch Plattformen, die als Nachrichtenvermittler zum Publikum agieren, ganz spezifisch auf bestimmte Personen und Bevölkerungsgruppen zugeschnitten werden können, machen sich auch politische Akteure zu eigen, zu Propagandazwecken im Digitalen.
Mit Propaganda in der digitalen Sphäre gibt es ein Problem. Sie ist ganz anders als früher und ich denke, sie ist potenziell mächtiger als die Propaganda, die wir gewohnt sind und die wir kennen.
So Lisa Maria Neudert, Forscherin am Oxford Internet Institute, bei einem Vortrag auf der Internetkonferenz Republika. Für den deutschen Kontext hat Neudert eine Studie im Rahmen eines seit 2012 tätigen internationalen Forschungsprojekts über computergestützte Propaganda vorgelegt. Dort beschreibt Neudert die Möglichkeiten, mithilfe von sozialen Netzwerken Propaganda auf den Einzelnen zuzuschneiden.
Computergestützte Propaganda ist datengetrieben, sodass die Agenten tatsächlich etwas über die Benutzer wissen, auf die sie ihre Propaganda richten. Sie wissen das aus sozialen Medien, aus den Likes, die generiert werden, von den Inhalten, denen sich die Leute zuwenden und mit denen sie interagieren.
Zum Thema Bots und einer möglichen Beeinflussung auf die Meinungsbildung wird momentan viel geforscht. Viele Studien dazu sind qualitativer Natur, inhaltlich sind sie nachvollziehbar, aber wie gut funktionieren die empirischen Methoden und wie belastbar sind die Ergebnisse? Wie groß ist das Bedrohungsszenario tatsächlich?
Und darüber reden wir gleich mit der Journalistin und Buchautorin Ingrid Brodnik, die sich mit digitaler Kommunikation seit Jahren beschäftigt. Und wir wollen von ihr auch wissen, wie man solche Bots erkennt. Vorher aber Musik.
Ganz genau, man hört sie schon. Portrayal aus Shrewsbury in Großbritannien gehörten im letzten Jahr zu den gefeiertsten Newcomern der Indie-Szene. Auf ihr Debüt To the Black Sea wurden diverse Lobeshymnen geschrieben und seit kurzem verteilt die Band ihre Musik auch auf dem Free Music Archive zum freien Download. Auch dieses Stück hier, Sea.
My head.
Welche Rolle spielen Bots, also Computerprogramme, bei der Kommunikation im Netz? Wie manipulativ wirken diese tatsächlich? Eine aktuelle Studie des Oxford Internet Institute kommt zu dem Fazit, dass computergestützte Propaganda zu einer der mächtigsten Waffen gegen die Demokratie geworden ist.
Aber ist das tatsächlich so und wie funktioniert das? Darüber haben wir mit Ingrid Brodnik gesprochen. Sie ist Journalistin und hat sich in ihrem aktuellen Buch Lügen im Netz mit dem Einfluss von Fake News auseinandergesetzt. Zuerst haben wir Ingrid Brodnik gefragt, warum Social Bots demokratiegefährdend sind.
Weil solche Accounts versuchen, ein verzerrtes Bild herzustellen. Social Bots erfüllen eigentlich zwei Zwecke. Zum einen werden gewisse Hashtags gepusht. Das sind oft Kürzel, die einem Kandidaten helfen sollen. Im Fall der US-Wahl war es zum Beispiel so, dass es sehr viele Bots gab, die positive Meldungen über Donald Trump verbreitet haben. Und das soll den Eindruck erwecken, ein Kandidat sei der Vertreter des Volkes. Aber vielleicht ist er gar nicht der Vertreter des Volkes, sondern da gibt es viele Roboter, die ihm quasi zujubeln. Die andere Ebene ist, wir sehen auch, dass solche Accounts oft Fake News, also glatte Falschmeldungen verbreiten. Das war auch zum Beispiel in den USA, in Frankreich jetzt immer wieder der Fall. Da haben solche Accounts häufig einfach Untergriffe gegen den politischen Gegner auch verbreitet, gegen Hillary Clinton oder Emmanuel Macron beispielsweise.
Da sind ja jetzt schon ein paar Länder gefallen. Wir reden über eine Studie, die über 5 Jahre in mehreren Ländern untersucht hat. Gibt es denn nationale Unterschiede? Operieren Bots national begrenzt?
Eindeutig. Man muss sagen, dass Social Bots in den letzten Monaten auch vermehrt im Kommen waren. Das Krasseste, was wir bisher erlebt haben, war die US-Wahl, wo in der Woche vor der Abstimmung, wo dann Donald Trump gewann, auf Twitter ungefähr ein Viertel des Traffic tagsüber wirklich von solchen automatisierten Accounts kam. Das ist irre. Mit diesem Ausmaß kann bisher kein anderes Land in Europa mithalten. Aber auch in Frankreich haben wir gesehen, dass dort zu Wahl hin immer mehr solche Social Bots kamen. In Deutschland wiederum sind Social Bots bisher wirklich ein Randphänomen. Die große Frage ist aber, ob sich das bis zur Bundestagswahl hin verändern wird, ähnlich wie in Frankreich. Je näher dort die Wahl kam, desto mehr ist auch die Zahl dieser Accounts, die sich wie normale Nutzer ausgeben, aber eigentlich Propaganda machen, gestiegen.
Es gibt nun auch den Versuch, empirisch zu erforschen, wie Bots funktionieren, wie stark sie zum Einsatz kommen. Zum Beispiel wurden in Deutschland bei der Wahl im Saarland und bei der Bundestagspräsidentenwahl für ein paar Tage die sozialen Medien diesbezüglich beobachtet. Wie erkennt man denn für solche Studien eigentlich Bots?
Das Interessante ist, das ist extrem schwer. Die Forscher, vor allem vom Oxford Internet Institute, die gehen danach vor, dass sie sagen, ab 50 Tweets am Tag ist der Verdacht hoch, dass es ein automatisierter Account ist. Also ein Account, der zusätzlich Software verwendet, um mehr zu twittern. Zur Erklärung, der durchschnittliche User auf Twitter twittert einmal am Tag. Jetzt ist aber das Problem, dass es auch menschliche Benutzer gibt, die ein ziemlich mitteilungsfreudiges bis manisches Nutzungsverhalten zeigen, die sogar selbst einfach durch pure ihre eigene Interaktion und Retweets auf 200, 300 Retweets kommen können. Man muss also davon ausgehen, dass in der Forschung, die wir diskutieren, auch eine gewisse Fehlerquote enthalten ist, dass manch ein Mensch als Bot gezählt wird. Trotzdem ist, glaube ich, solche Forschung wichtig, um so ein bisschen einen Überblick zu bekommen, wie groß das Phänomen ist.
Das heißt, wir reden da so über Menschen, die stundenlang am Computer sitzen und selber bis zu, 1000 Tweets am Tag absetzen?
Genau. Es ist ganz interessant. Ich habe mir das in der französischen Wahlkampfzeit angesehen und habe auch einigen Accounts gefolgt, die mir wie Social Bots schienen. Da war ein Account, der hat am Tag 200, 300 Mal getwittert und ich habe gedacht, das ist sicher ein Social Bot. Und ich habe den dann aber angeschrieben und gefragt, ob er mit mir reden würde. Und dieser User, wir haben uns dann schriftlich ausgetauscht, der hat recht glaubwürdig mir erzählt, dass er keine Software verwendet, sondern er hat erzählt, er war früher Soldat, er ist in einem Einsatz verwundet worden und lebt jetzt von der Sozialhilfe. Und er hat gesagt, früher hat er quasi im Krieg gekämpft, jetzt kämpft er online gegen die quasi Islamisierung, so wie er es wahrnimmt. Man muss sich das so vorstellen, das wirkt ja recht glaubwürdig, mir schien, das ist ein ein Typ, der einfach extrem viel Zeit hat, der, glaube ich, auch eine Wut auf die Politik besitzt. Und der verbringt dann wirklich Stunden am Tag vor Twitter und retweetet einfach all jene Accounts, die eine ähnliche Meinung wie er verbringen. Das heißt, wir haben auch hyperaktive Nutzer, die sehr viel Zeit haben und die auch ein Verhalten zeigen, wo man sich denken würde, Wahnsinn, dass ein Mensch so viel an einem Tag twittert.
Welche Kriterien müsste man denn finden, wie man mit Bots umgeht? Gibt es vielleicht so etwas wie einen ethischen Bot? Könnte man zum Beispiel eine Kennzeichnung irgendwie veranlassen?
Das Interessante ist ja, an sich sind Bots etwas Gutes. Es gibt auch sehr viele positive Bots. Ich zum Beispiel folge auf Twitter einem Bot, der ist wirklich wunderbar. Der twittert ständig, glaube einmal in der Stunde, ein Screenshot von Webseiten aus den 90er Jahren. Und ich muss dann immer lachen, weil das Internet halt in den 90er Jahren so kurios ausgesehen hat. Das sind freundliche Bots. Das sind Bots, die Menschen helfen sollen. Social Bots hingegen, bei denen besteht die Täuschung. Da wird gezielt nicht gesagt, dass das ein automatisierter Account ist, dass das Software ist. Also das Gemeine daran ist, dass Menschen in die Irre geführt werden sollen. Und ich glaube, was man da tun könnte, wäre, dass ein Netzwerk wie Twitter zum Beispiel mehr warnt. Ich habe ja schon gesagt, dass es häufig darum geht, gewisse Hashtags sichtbar zu machen, gewisse auch Falschmeldungen damit zu lancieren. Und wenn dann so ein Hashtag trendet, wo Twitter selbst erkennt, dass der stark von Accounts unterstützt werden, die 500 Mal, die 1000 Mal am Tag twittern, dann finde ich, sollte eine Warnung eingeblendet werden. Zum Beispiel vielleicht ein Rufzeichen, und wenn man mit der Maus drauf fährt, dann könnte dort stehen, Achtung, dieser Hashtag scheint stark von Accounts unterstützt zu werden, die ein auffälliges Twitter-Verhalten zeigen. Es könnte sein, dass hier Social Bots zum Einsatz kommen. Einfach damit eine Warnung existiert. Ich glaube, man muss nicht immer alles gleich verbieten, aber der Konsument, der Bürger, der sollte das Recht haben, zu sehen, wenn er quasi in die Irre geführt wird.
Und wenn Bots zum Beispiel zu falschen Quellen führen, wie könnte man damit umgehen?
Zum einen gibt es Falschmeldungen, die juristisch belangt werden könnten, aber wo wenig passiert. So ein klassisches Beispiel sind gefälschte Politikerzitate, die stark online herumgereicht werden und wo nahezu nichts angezeigt wird, obwohl es den Tatbestand der üblen Nachrede erfüllen würde. Beziehungsweise, ich glaube, es ist auch sinnvoll, wenn Plattformen Warnungen anzeigen. Zum Beispiel Facebook arbeitet ja daran, dass wenn etwas von mindestens zwei Faktenchecksrichtungen als falsch eingestuft worden ist, dass ein Warnhinweis kommt. Und ich glaube, über solche Warnhinweise wäre schon viel erreicht. Sicher lässt sich nicht jeder Bürger davon abschrecken, daraus zu klicken, vielleicht das zu teilen. Nur ich glaube, viele Bürger wollen eigentlich nicht getäuscht werden und fänden das gut, wenn sie rechtzeitig gewarnt werden.
Sie haben schon gesagt, vor allem bei der US-Wahl, aber auch bei der französischen Wahl war verstärkt zu beobachten dieser Einsatz von Bots. Was glauben Sie, welche Rolle wird das jetzt bei den kommenden Bundestagswahlen spielen?
Die große Verlockung von unseriösen Akteuren ist gerade in den letzten Tagen vor der Wahl, Social Bots nochmal zu nutzen, um zu Stimmung zu machen, um zu sagen, der eigene Kandidat ist so erfolgreich oder der andere ist total verhasst. Wir haben das große Problem, dass das schwer nachweisbar ist, wenn das direkt von Parteien kommt. In Deutschland haben sich ja jetzt alle Parteien darauf geeinigt, dass man keine Social Bots einsetzen wird. Nur ist das immens schwer nachweisbar, wenn eine Partei das macht. Auch kann es ja wirklich sein, dass das nicht die Partei macht, sondern ein Anhänger. Und die große Herausforderung ist, dass es Software gibt, wo jeder Nutzer, da muss ich überhaupt kein großes Wissen haben, sehr leicht so einen Bot erstellen kann. Also es ist durchaus realistisch, dass auch vor der Wahl in Deutschland die Zahl der Bots zunimmt. Wie groß dieses Phänomen ist, bin ich gespannt. Und dann ist das zweite Problem, ich habe gesagt, Forscher erkennen Bots ab 50 Tweets am Tag. Ab dann gehen sie davon aus, dass da Automatisierung stattfinden könnte. Die andere Gefahr ist, dass es die Produzenten solcher Bots, dass die professioneller werden und dass die dann einfach solche Accounts erstellen, die nur 49 Mal am Tag twittern und wir die dann gar nicht mehr von der Statistik mit der Statistik erfassen können.
Nochmal ganz kurz zum Abschluss. Bots wahlentscheidend, ja oder nein?
Mitwahlentscheidend. Beziehungsweise, ich sage so, es gibt eine Klaviatur der Beeinflussung, auch der unfairen Beeinflussung im Internet. Und Social Bots sind mit ein Tool, um Stimmung zu machen, um einen falschen Eindruck zu erwecken. Ich glaube, kein Mensch wählt jetzt für oder gegen Angela Merkel, weil es Social Bots gibt. Aber wenn ich vielleicht schon in eine Richtung tendiere und dann fühle ich mich auch noch total unterstützt, weil im Netz dieser oder jene Account so stark ist. Ich glaube, dass Social Bots damit ein Faktor sein können. Vor allem sind sie eine unfaire Methode, um Stimmung zu machen. Und sie sind ernst zu nehmen, weil über Social Bots sehr viel Dreck, sehr viel einfach Falschmeldung ins Netz hineingespielt werden. Es ist mit ein Weg, wie Wahlen unfair in eine Richtung gelenkt werden.
Wir sprachen mit Ingrid Brodnik über Computational Propaganda und danken sehr herzlich für das Gespräch. Martin, ist natürlich ein harter Begriff, Computational Propaganda. Ist es vielleicht auch ein Propagandabegriff, frage ich mich gerade?
Also schwingt auf jeden Fall mit drin. Ich bin mir da auch nicht ganz sicher, finde es aber eigentlich ganz gut, das so konkret zu benennen. Also jeder weiß, da ist zumindest also Vorsicht geboten bei solchen Sachen.
Und wird auf jeden Fall ein Thema bleiben, jetzt auch vor den Bundestagswahlen. Hier gibt es Musik, und zwar von Hilltop Sunset. Dahinter steckt der amerikanische Singer-Songwriter Ryan Kendall. Und nach eigenen Angaben schreibt er gern Songs mit scharfsinnigen Lebensbotschaften, Sozialkritik und Parodien über League of Legends. Zur Sozialkritik gehört auch sein Song Back to Nothing. Und in dem geht es darum, wie Kinder und Jugendliche passend für eine kapitalistische Welt geformt werden. Every day I climb this hill a little more, and it gets harder to ignore that the peak keeps getting further away. It puts me into disarray. The wind is blowing and the mountain keeps growing. It's impossible to know when exponential growth is slowing down. I wish I was on flat ground, but no, 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 I can't escape from this financial rape. Trying just to scrape up enough to keep the interest down, down. But they said, just go to school. They wanna be a fool, no, no, no. Don't worry about the money. How you really funny? All that you need is one of those degrees, and then you'll have it all. Well, I wish I could give it all to nothing. They gave me seats, so now I'm on my hands and knees. I'm working hard to plant some trees, but for everyone I see that grows, they tell me there's two I owe. The water's rough and swimming up a river's tough, but it'll never be enough because a tidal wave is crashing down. Nothing to shield me around, oh no, no, no. There's no defense, no way to fight against this wave. It's too immense, but they say it's gonna cleanse us all. Oh, and they said, just go to school. You wanna be a fool, no, 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 no. Don't worry about the money. How are you really funny? Back to nothing. I rolled my money up a hill. It wasn't funny, cause I filled the greedy pockets of the guilty gods that put me here. I thought the poor old Sisyphus was just a moral and a myth, something to keep the people questioning and in fear. Kids today should be afraid of all the ways that we are made to think the system isn't broken or corrupted yet. Though I'm trapped, I'm not alone. So many wrapped in issues blown out of proportion by a system that relies on death.
Breitband, Medien und Meinungen.
Und die kommen heute von Miriam Sanderbart. Hallo Miriam.
Hallo.
Hallo. Los geht's mit einem Urteil aus Brüssel. Die EU-Kommission hat am Dienstag eine satte Strafe gegen Google verhängt. 2,42 Milliarden Euro muss das Unternehmen zahlen. Der Grund: Die Kommission ist der Meinung, dass Google seine Marktmacht als Suchmaschinenbetreiber missbraucht hat, um seine Nutzer auf die hauseigene Preisvergleichsplattform Google Shopping zu lenken. Was steckt dahinter, Miriam?
Ja, Google soll bei den angezeigten Suchergebnissen von zum Beispiel Schuhen oder Waschmaschinen die eigenen Anzeigen sehr weit oben platzieren, auch wenn die gar nicht unbedingt die größte Auswahl oder die niedrigsten Preise bieten. Die tatsächlich besten Angebote erscheinen dann mitunter erst auf Seite 4 und bei Mobilgeräten sogar noch weiter hinten. Das verstößt laut EU-Kommission gegen das Kartellrecht und muss nun innerhalb von 90 Tagen geändert werden. Diese 2,42 Milliarden Euro sind die bisher höchste Strafe, die die Brüsseler Behörde je verhängt hat. Aber es hätte auch noch mehr sein können. Die zulässige Höchststrafe liegt nämlich bei 10% der Jahreseinnahmen von Google und damit bei 8 Milliarden Euro. Ich habe darüber mit dem Anwalt für Marken- und Wettbewerbsrechte Jonas Karl gesprochen. Er vermutet, dass Google die Geldstrafe nicht sehr wehtue. Die Folgen des Urteils im Wettbewerbsrecht schätzt er jedoch positiv ein. Und das gesamte Interview kann man sich auf unserer Seite anhören, auf breitband.deutschlandfunkkultur.de.
Ja, und die Folgen eines anderen Urteils haben sich diese Woche bereits bemerkbar gemacht. Letzte Woche erst hatte das Oberverwaltungsgericht Münster die neu geregelte Vorratsdatenspeicherung für europarechtswidrig erklärt.
Und demnach sollen Telefon- und Internetprovider die Verbindungsdaten ihrer Kunden 10 Wochen und die Standortinformationen 1 Monat lang speichern. Ein Münchner Provider hatte dagegen erfolgreich geklagt und das schlägt jetzt größere Wellen, oder?
Ja, zumindest erstmal vorläufig. Ab heute, also dem 1. Juli, sind nämlich alle Anbieter verpflichtet, diese Daten aufzubewahren. Der Münchner Provider SpaceNet ist jetzt davon befreit. Alle anderen müssten eigentlich selbst tätig werden und klagen. Weil der Druck aufgrund des Gerichtsurteils jetzt aber ziemlich hoch war, hat die Bundesnetzagentur vorerst die Pflicht zur Vorratsdatenspeicherung ausgesetzt. Das heißt praktisch, speichern die Provider nicht, müssen sie erstmal auch keine Strafen fürchten. Wie es nun aber tatsächlich mit der Vorratsdatenspeicherung weitergeht, das kann nur das Bundesverfassungsgericht entscheiden. Mehrere Verfassungsbeschwerden liegen da schon, sind aber noch unbeantwortet. In der Zwischenzeit kommt Protest zum Beispiel von der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Die bietet nun Formulare an, mit denen Kunden ihre Provider auffordern können, ebenfalls Eilanträge zu stellen und somit auch dauerhaft von der Speicherpflicht befreit zu werden.
Apropos Befreiung, ein ziemlich lauter Befreiungsjubel war gestern Vormittag in vielen Teilen Deutschlands zu hören, als der Bundestag noch schnell in der letzten Sitzung dieser Legislaturperiode für die gleichgeschlechtliche Ehe gestimmt hat. Im Netz hat sich ja schon seit langem der Hashtag Ehe für alle durchgesetzt, mit dem das Ehe- und Adoptionsrecht auch für homosexuelle Paare gefordert wurde. Ein Twitter-Post hat sich diese Woche dann aber doch besonders hervorgetan dabei.
Ja, und das sicherlich unfreiwilliger, als es eigentlich gedacht war. Die AfD Berlin twitterte ein Foto mit dem Titel »Das ist eine Familie«. Darauf zu sehen sind 2 kleine Jungen, ein Mann und 2 Frauen. Die Antworten ließen natürlich nicht lange auf sich warten. Ein Nutzer bemühte die Bildersuche und fand heraus, dass es sich dabei um ein Foto aus einer öffentlich zugänglichen Bilddatenbank handelte, das unter anderem auch zur Bebilderung von polyamoren Beziehungen oder der Beratung bei Trennungs- und Scheidungsfällen genutzt wird. Die Überlegung, wie das nun in das doch recht konservative Familienbild der AfD passt, haben ein paar durchaus amüsante Twitter-Stunden gefüllt.
Bei mir auch, kann ich also nur bestätigen. Miriam Sammlerbart mit den Medien und Meinungen dieser Woche. Vielen Dank. I am a lineman for the county, and I drive the main road, searching sun for another overload. I hear you singing in the wire. I can hear you through the wine and the wind. Still on the line. Hauptsächlich macht Linda Bruner gemeinsame Sache mit der Band Pishes und widmet sich da psychedelischem Rock im Stile der 60s. Doch auch alleine greift die kanadische Musikerin gern zur Gitarre und schreibt ihre eigenen Songs. Dann kommt ihre rauchige Stimme von Bruner, die gerade ein bisschen nach Janis Joplin klingt, noch besser zu gelten. Hier gerade zu hören im Song Wichita Lineman.
Vor wenigen Tagen hat der Bundestag ziemlich geräuschlos übrigens mit der Mehrheit der Großen Koalition nach Vorratsdatenspeicherung und BND-Gesetz einen weiteren Baustein zur allgemeinen Überwachung beschlossen. Um was geht's? Es geht darum, wenn der Bundesrat zustimmt, dann werden eingeführt die Online-Durchsuchung und die sogenannte Quellentelekommunikationsüberwachung, kurz TKÜ.
Ermittlungsbehörden können bei der Online-Durchsuchung dann alle mobilen Daten auf einem Computer oder Mobiltelefon durchsuchen. Bei der Quellentelekommunikationsüberwachung wird praktisch live auf das Gerät zugegriffen. Der Staatstrojaner, vor dem Netzaktivisten und Datenschützer lange warnten, ist also da und gesetzlich abgesegnet. Je nach Ausstattung kann er auf Mikrofone und Kameras an Smartphones und Computern zugreifen.
Was bedeutet das genau und wie ist das Gesetz verfassungsrechtlich zu sehen? Das wollen wir jetzt mit Peter Schaar besprechen. Er war lange Zeit Bundesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit. Herzlich willkommen im Studio, Herr Schaar.
Guten Tag.
Die Große Koalition beschließt den Staatstrojaner. Kritik kam prompt von Ihnen und vielen anderen Datenschützern. Sie schreiben in einem Kommentar für heise.de, dem Gesetz stehe die Verfassungswidrigkeit ins Gesicht geschrieben. Was genau halten Sie an diesem Gesetz für verfassungswidrig?
Für verfassungswidrig halte ich, dass diese Maßnahme für eine ganz große Anzahl von Straftatbeständen eingesetzt werden soll. Das Bundesverfassungsgericht hat sich ja schon mal mit dem Staatstrojaner beschäftigt. Das ist mittlerweile fast 10 Jahre her. Damals hat das Gericht gesagt, solche Maßnahme darf nur in ganz, ganz wenigen Ausnahmefällen stattfinden, nämlich dann, wenn es um den Schutz von Leib und Leben geht, also beispielsweise um bevorstehende Terroranschläge oder aber wenn die Existenz des Staates bedroht ist. Das ist so eine sehr hohe Hürde und jetzt wird eben doch für eine Vielzahl von auch weiteren Straftaten das zulässig. Zum Beispiel bei der Anstiftung zum Asylbetrug soll die Online-Durchsuchung möglich sein, wobei man sich nicht so richtig vorstellen kann, was damit überhaupt gemeint ist. Ob das jetzt eine Asylinitiative ist, die jetzt einem Menschen, der jetzt nach Deutschland es geschafft hat, rät, doch einen Asylantrag zu stellen, um jetzt vor Abschiebung sicher zu sein, erstmal. Das könnte schon diesen Straftatbestand erfüllen und dann würden die Mitglieder dieser Initiative gegebenenfalls Gegenstand einer Online-Durchsuchung. Also das kann eigentlich nicht sein.
Aber Justizminister Heiko Maas hat ja dazu eingeladen, dass jeder sein Gesetz vor dem Bundesverfassungsgericht prüfen lassen könne. Also so eindeutig scheint es ja zumindest aus seiner Sicht mit der Verfassungswidrigkeit nicht zu sein.
Also aus seiner Sicht offenbar nicht, obwohl ich denke, dass im Justizministerium die Urteile des Bundesverfassungsgerichts bekannt sind und auch gründlich gelesen werden. Und ich sehe hier eher ein politische Entscheidung, vor der Bundestagswahl zu sagen, wir tun alles für die Sicherheit und die Bürgerrechte müssen da auch ein Stückchen dann zurückweichen und hier eben ein ganz schön weites Stückchen.
Um den Staatstrojaner zu installieren, nutzen die offiziellen Stellen Sicherheitslücken. Sicherheitslücken, die auch kriminelle Hacker brauchen, um ihre Schadsoftware in Computernetzwerke zu bringen. Der Kryptotrojaner Petya etwa nutzt eine Sicherheitslücke, die dem Geheimdienst NSA lange bekannt war. Befürchten Sie, dass das kommende Gesetz genau solche Katastrophen begünstigt?
Und es ist ja nicht der einzige. WannaCry hat ja auch eine vergleichbare oder vielleicht sogar dieselbe Sicherheitslücke genutzt. Und ich kann es wirklich nicht verstehen, wie man hier bewusst die Kenntnisse sammelt über Sicherheitslücken seitens des Staates, möglicherweise sogar dann auf einem Schwarzmarkt für solche Hacks mitbietet und damit die Preise hochtreibt und dann aber nichts dafür tut, dass diese Sicherheitslücken, die dann bekannt sind, geschlossen werden, sondern dass man die dann den Sicherheitsbehörden verrät, damit sie dann solche Maßnahmen wie die Online-Durchsuchung oder die Quellentelekommunikationsüberwachung durchführen können.
Gäbe es eigentlich eine Möglichkeit, den Gesetzgeber für Schäden, die aus solchen Sicherheitslücken entstehen, haftbar zu machen?
Vermutlich nicht, nein. Also das sehe ich nicht. Wenn das Bundesverfassungsgericht allerdings wieder entscheidet, wie ich erwarte, nach einer gewissen Zeit, dass auch dieses Gesetz verfassungswidrig ist, wie viele Gesetze davor, dann und dann nach wie vor ein solcher Staatstrojaner eingesetzt würde, dann könnte es zur Staatshaftung kommen, ja.
Wie müsste denn aber so ein verantwortungsvoller Umgang staatlicher Akteure mit solchen Sicherheitslücken jetzt aussehen?
Also ich denke, das große Problem ist doch, dass das Sammeln von Sicherheitslücken und das Aufspüren von Sicherheitslücken, um sie dann nicht zu schließen, immer dazu führt, dass wir alle, und zwar nicht nur diejenigen, gegen die die Maßnahme eingesetzt wird, sondern Firmen, Behörden und jeder Einzelne, der das Internet nutzt, also praktisch jeder, davon betroffen sein kann. Und denken Sie eben an Fälle, in denen solche Trojaner verwendet werden, um technische Anlagen zu stören oder sogar zu zerstören. Wir haben ja noch Atomkraftwerke in aller Welt. Wir haben viele andere Hochsicherheitsbereiche. Man nennt das ja heute kritische Infrastrukturen. Alles das wird gefährdet. Und deshalb halte ich dieses Horten von Sicherheitslücken für unverantwortlich.
An Staatstrojanern wird ja zusätzlich kritisiert, dass sie es leichter machen, Beweise unterzuschieben. Sehen Sie da eine größere Gefahr als bei analogen Beweisen, zum Beispiel, die man ja auch fälschen kann?
Also das gilt generell für die Forensik, die Computerforensik, dass digitale Beweisführung immer ein Stück schwierig ist. Insofern müssen die Gerichte natürlich dann sehen, wie die Behörden dort vorgegangen sind. Das ist den Behörden im Übrigen auch bekannt. Vermutlich wird man dann antworten, man nimmt das auch gar nicht so sehr zur Beweisführung vor Gericht, sondern als, sag ich mal, Hinweis für weitere Ermittlungsmaßnahmen, um dann andere Beweismittel auch noch nachzuschieben. Also ich sehe bei uns jetzt nicht, dass jetzt die Polizei oder die Staatsanwaltschaft irgendjemandem da Beweismittel unterschieben würden. Aber die Beweiskraft digitaler Beweismittel ist insgesamt hoch fragwürdig.
Zum Schluss vielleicht nochmal, wenn man sich die Diskussion anschaut, da haben die meisten Sicherheitsexperten von so einem Gesetz abgeraten. Die Bundesregierung hat es dennoch in einem ziemlichen Hauruck-Verfahren durchgebracht. Abhilfe kann jetzt nur noch das Bundesverfassungsgericht schaffen. Ist die Art und Weise, wie in Deutschland Gesetze gemacht werden, vielleicht überholungsbedürftig?
Also formal ist das ja richtig gelaufen, nur inhaltlich ist es, finde ich, völlig daneben gewesen. Man hat auch die ganzen Beteiligungsmöglichkeiten, die in einem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren vorgesehen sind, nicht wirklich genutzt, dadurch, dass man diesen Vorschlag erst in eine sehr späte Phase eines völlig anderen Gesetzgebungsverfahrens eingeführt hat. Was mich dann aber besonders geärgert hat, ist, dass die politisch Verantwortlichen dafür nicht gerade gestanden haben. Herr Maas hat es vorgezogen, nicht im Bundestag zu erscheinen und hat einer sehr jungen Abgeordneten das überlassen, dieses große Gesetzespaket, die größte Strafrechtsreform in dieser Legislaturperiode zu begründen. Höchst ungewöhnlich. Ich würde sagen, das war kein Ausdruck von Mut.
Der frühere Bundesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Peter Schaar, zum Bundestrojaner, zum neuen Gesetz. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke auch meinerseits.
Wir machen jetzt weiter mit Sarah Golley. Golley verwebt Elemente von Theater, Pop, Folk, Jazz und noch etlichen anderen Genres mit Lyrik, mit ihren introspektiven Texten und ihrer starken, zugleich sensiblen Stimme will sie die Zuhörer fesseln. Ob es ihr gelingt, hier ist ihr Stück Autumn Aspirations.
The last leaf of autumn resists the ground, falling slowly in the wind. It knows when it lands without a sound. It's a dream that could never begin. He moves so slowly in his day by day, hoping to turn on the light. But he doesn't, because it's not perfectly his way. It's a spark that could never ignite. We wear sleeves, and we use our sleeves as our walls, because there are only so many relationships and not enough time to sink them all. The first breath of spring is such a tease, giving all life hope of warmth. But soon you feel the stab of that
icy cold breeze, and it snows two more months in the north. At the end of her day, she stares at the wall, thinking of all that she hates. For there's no room for passion in ordinary people. All her dreams, they'll just have to wait. We wear our hearts on our sleeves, and we use our sleeves as our walls, because there are only so many relationships and not enough time to sink them all. Waste so much time every day, but is it our time to be wasted? For time is all we really have. Can it be borrowed? Can it be tasted?
Irgendwann ist es soweit. Da werden wir dann in gemeinsamer Runde die Ausweise und Führerscheine zücken und dann lachen oder erstaunt sein über alte und deswegen lustige Fotos. Der Führerschein ist dabei besonders beliebt. Bei mir übrigens auch ist da noch das Bild der 18-Jährigen drauf. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
Ja, auch. Also 20 war ich damals, als ich den Führerschein gemacht habe. Ich habe leider meinen Führerschein nicht dabei. Aber ich habe mal meinen 10 Jahre alten Ausweis mitgebracht. Ich zeige ihn dir mal.
Ja. Ich sag mal, was ich sehe. Also wenn man richtig genau hinguckt, dann erkennt man, dass du es bist, weil es ein riesengroßer Wuschelkopf und du siehst echt megamäßig jung aus.
Ja, das ist ja auch 10 Jahre her. Ja. Bloß ich habe mir jetzt die Haare natürlich abgeschnitten und ich glaube, deshalb bin
aber.
Ich ein völlig anderer Typ. Oh,
steht
danke.
Hier aber.
Ja. Ja, denn wer sich heute ein offizielles Ausweisdokument ausstellen lässt, der braucht ein Foto, das bestimmten Normen entsprechen muss, ne, biometrisch. Nicht lächeln, Kopf gerade, keine Haare im Gesicht. Das trifft hier sogar noch halbwegs zu auf dem Ausweis. Keine Kopfbedeckung von vorne aufgenommen. Vorgaben, damit mittels automatisierter Gesichtserkennung Bilder abgeglichen werden können und damit zum Beispiel Grenz- oder Polizeibeamte, damit denen die Identifikation leichter fällt.
Normalerweise geht man da zum Fotografen, die wissen schon, was sie zu tun haben. Aber in Frankreich ist jetzt etwas Überraschendes passiert. Ein Künstler hat bei der Ausweisbehörde eben nicht etwa ein biometrisches Foto eingereicht, sondern hat am Computer ein Abbild von sich designt. Und das Ergebnis? Ein französischer Personalausweis mit virtuellem Bild und ein Kunstwerk. Und Jochen Dreyer, der hat mit dem Urheber dieses Kunstwerkes gesprochen.
Es ist ein seltsames Treffen, das über den Videotelefondienst Skype stattfindet. Es klingelt und dann ist da auf dem Bildschirm ein Mensch in Paris, den ich vorher nur von seinem Personalausweisfoto kannte. Allerdings, das Bild auf diesem Ausweis ist gar kein Foto. Es ist mit Grafikprogrammen entworfen worden, ein Modell also wie aus einem Computerspiel, wenn auch sehr realistisch. Und so beginnt die Verwirrung.
So, it's good to have you on camera actually, because you know I saw a virtual image of you. It resembles you, but it's not you, right?
You think? Yeah.
Vor mir jetzt also das digital übertragene Kamerabild von Raphael Fabre, ein junger Mann, der mit Schirmmütze und Brille in seinem Wohnzimmer sitzt, daneben auf meinem Monitor das virtuelle Bild auf seinem Pass. Die Situation beantwortet die Frage, ob das Bild, das ich kannte, ihm ähnlich sieht, und gleichzeitig wirft es noch mehr Fragen auf.
That's the paradox of the image.
Das Paradox des Ausweises ist, das bin ich, aber gleichzeitig bin ich das nicht. Es ist kein Abbild eines Körpers, es sind Zahlen.
Raphael Fabre ist Medienkünstler und sein Hauptinteresse, die meisten seiner aktuellen Werke, beschäftigen sich mit Fiktion. So auch das virtuelle Passfoto, das er unter dem Titel CNI veröffentlicht hat. Um seinen Ansatz zu verstehen, muss man auch auf seine anderen Arbeiten schauen, wie auf Opening, eine Installation, in der die Besucher mit einem Fake-Unternehmen konfrontiert werden. Es gibt Webauftritte und Facebook-Seiten, es gibt Angestellte, die mit den Besuchern sprechen, aber nicht auf sie reagieren. Real ist hier nur der Betrachter. Haben solche Werke eher Fiktion in den realen Raum gebracht, so soll das Passfoto eine ergänzende, doch gegensätzliche Ebene sein.
Ich habe lange das Gefühl gehabt, dass noch etwas fehlt. Ich wollte das Gegensätzliche tun, eine fiktionale Idee in die reale Welt bringen, aber eben so, dass es auch Konsequenzen in ihr hat.
Und es hat Konsequenzen. Es verdreht die Idee hinter einem Ausweisdokument. Es entsteht eine Art Loop. Denn dies ist Raphael Fabre, dies ist sein Abbild, aber eben kein Foto. Es ist ein Computermodell, das aussieht wie er. Aber ist es falsch? Ist das fiktiv? Und wird es durch den Behördenstempel real, wird dann das Computerbild der Beweis seiner menschlichen Existenz. Sofort ist man bei grundlegenden Fragen. Fotografie ist ja auch nur ein Medium. Wir sind ja keine Bilder. Doch wenn das Bild nicht durch Belichtung, sondern am Computer entstanden ist, ist es dann unecht? Oder ist es nur ein anderes Medium, das genutzt wird, um eben ein Porträt eines Menschen zu zeigen? Im Jahr 2012 hat auch der schwedische Künstler Fredrik Saka ein hyperrealistisches Selbstporträt von sich gemalt und ist erfolgreich auf seinen schwedischen Führerschein bekommen.
Es geht einerseits um Kunst und andererseits um Technologie. Es war in der Geschichte schon immer so, dass Menschen dachten, da entwickelt sich eine Technologie, die über die menschliche Fähigkeit zu begreifen hinausgeht. In der Renaissance hat der Realismus die Menschen völlig überfordert. Und auch jetzt staunen viele über die Möglichkeiten, fragen sich, ob wir irgendwann nicht mehr unterscheiden können zwischen Mensch und Maschine. Aber wir werden uns daran gewöhnen und es wird wieder etwas Neues, Unglaubliches kommen.
Technology later will be created and it's going to be the same question over and over again.
Über 50 Bilder von sich hat Raphael Fabre entworfen und sie dem sogenannten Friends and Family Test unterzogen. Nur dieses jetzt verwendete hatte ihn bestanden. Alle anderen sahen nicht aus wie er, so die Meinung der Familie. Ganz im Gegensatz zur automatischen Gesichtserkennung. Fabre hat die Porträts mit Erkennungsprogrammen getestet. Diese vergleichen sein reales Gesicht mit dem erschaffenen Bild und richten sich dabei nach biometrischen Eigenschaften. Diese stimmen auf allen überein. Für eine Maschine ist das virtuelle Abbild kein Fehler.
Alles vermischt sich gerade. Für mich gibt es keine Grenzen mehr zwischen virtueller und realer Welt. Das letztlich wirklich Wahre, was geblieben ist, ist nicht die faktische Wahrheit, sondern das Subjektive, die Interpretation. Und das ist so paradox, denn genau das ist es ja, was Informationen so ungenau machen. Der Fakt fordert die Interpretation. Die Interpretation macht den Fakt.
Schnell ist man mit diesen Gedanken bei Fake News oder wie einfach Bilder in einen falschen Kontext gesetzt werden können. Und natürlich kommt die Frage auf, ist der Ausweis eigentlich echt? Es ist ja auch nur ein digitales Bild, das er auf seiner Webseite zeigt. Es ist fälschbar. Und auch nachdem er das Ausweisdokument vor seine Webcam hält, müssen ja Zweifel bleiben. Nachprüfen kann ich es nicht. Zumindest nicht mit meinen technischen Möglichkeiten in dem virtuellen Videochat, in dem wir uns aufhalten. Am Ende kommt der ganze paradoxe Kreislauf der Gedanken um einen anderen Künstler nicht herum. 1929 zeigte René Magritte sein Bild La Trahison des Images, der Verrat der Bilder. Es zeigte eine Pfeife, unter der auf Französisch stand, dies ist keine Pfeife. Raphael Fabres Ausweis dagegen ist echt, rechtlich gesehen. Gleichzeitig weist er weniger auf einen Menschen als auf die ganze Misere der jetzigen Zeit hin. Maschinen erkennen ihn dort als Mensch Raphael Fabre. Einem Menschen fällt auf, dieses Bild ist mit Maschinen gemacht, zeigt aber erkennbar einen echten Menschen. Oder ist das Kunstwerk ein Fingerzeig in die Zukunft? Ein computergenerierter Avatar stellt uns Datenmenschen womöglich viel besser dar als ein Foto.
Jochen Dreyer hat ihn getroffen, den Künstler, der ein selbstgemachtes virtuelles Bild von sich im Personalausweis hat. Und da fällt mir ein, mein Ausweis läuft bald ab, ich brauche einen neuen. Dann gehören meine langen Haare, die mich seit bald 10 Jahren verfolgen, endgültig der Vergangenheit an.
Ich kann dir aber aus eigener Erfahrung sagen, die Leute gucken da nicht so genau auf. Zumindest in Hotels oder so. Aber man soll es nicht provozieren. Was ich dich nämlich eigentlich noch fragen wollte, Überwachung, Manipulation war unser Thema jetzt in dieser Sendung. Und wir reden ja auch schon sehr häufig über diese Themen aus gutem Grund. Ändert das deine Wahrnehmung, wenn du im Netz unterwegs bist?
Also ich habe so 2 Sachen beobachtet. Also was die Manipulation angeht, da tut mir das gut, mich so oft damit zu beschäftigen, weil ich glaube, das Wissen darum hilft einem, ja, Manipulation leichter zu entdecken, zu erkennen und dann fühlt man sich davon auch nicht mehr so bedroht. Bei dem Thema Überwachung ist es genau das Gegenteil. Je mehr ich von Überwachung höre, von Überwachungsmaßnahmen, die eingeführt werden, desto stärker habe ich dieses Gefühl der Überwachung in mir drinne, desto unfreier fühle ich mich, glaube ich, eigentlich.
Mir geht es nämlich genauso, genau, dass ich überlege, wenn ich Sachen recherchiere, bestimmte Schlagworte eingeben möchte, so wie Bombe oder irgendwas, dass ich inzwischen denke, sollte man nur noch verschlüsselt tun, weil man nie weiß, wer einen irgendwie da rausfiltert und mitkriegt, was man eben für Wörter jetzt reingibt und sucht.
Bombe, komisch, muss ich mir auch gleich aufschreiben, dass du immer nach Bomben suchst. Bisschen fragwürdig.
Zum Glück sind wir jetzt am Ende dieser Sendung. Die gehört der Vergangenheit an und das ja noch gesagt, alle Themen, alle Infos, alle Beiträge und Interviews und die ganze Sendung als Podcast, die finden Sie wie immer im Netz unter breitband.deutschlandfunkkultur.de.
Und hier im Programm geht es weiter mit unserem Theatermagazin Rang 1. Ein Thema dort oder das Thema dort, das Ende der Ära Castorf an der Berliner Volksbühne.
Ja, und damit verabschieden sich hier Vera Linz und
Martin Böttcher.
Machen Sie es gut.
Tschüss.
Deutschlandfunk Kultur. Breitband.